Gut, dann rufe ich als nächstes den Tagesordnungspunkt Nummer 5 auf und in Abwesenheit von Frau Bultmann darf ich Sie dann durch die Tagesordnungsunterlage führen. Der Tenor ist derselbe wie der, den wir gerade eben bei DRS3 hatten. Es geht um die Frage, ob die Aufnahme eines Projektes zur Überarbeitung, Anpassung, Durchsicht, wie auch immer Sie es nennen wollen, zu DRS18 angezeigt ist. DRS18, nach der Ordnungszahl noch gerade ein Standard, den der alte DSR verabschiedet hat, der seitdem eigentlich nur redaktionelle Änderungen erfahren hat und bei dem im Zweifelsfall es überlegenswert erscheint, ihn nochmal wieder anzugucken. Ich darf an der Stelle vielleicht vorweg schicken, dass auch DRS18 den IRS12 immer mal wieder als Richtschnur gehabt hat. IRS12 ist mehrfach beim IRSB Gegenstand einer möglichen Überarbeitung gewesen und alle Projekte sind abgeschmiert. Um das mal sehr höflich zu formulieren. Man könnte auch sagen, abgeschossen worden. Denn es gab immer wieder kleinere und größere Änderungen, die vorgeschlagen wurden, aber es fand sich schlicht und einfach kein Konsens dazu, was mit den Latentensteuern eigentlich passieren soll. Das nur am Rande. In Kapitel 3 hat Frau Bultmann ja dann auch eine Gegenüberstellung geliefert, aber vielleicht der Reihe nach. Wenn wir mit Folie 4 anfangen, worum geht es in DRS 18? Es geht grundsätzlich um die Vorschriften zur latenten Steuerabgrenzung nach § 306. Und hier sehen Sie vielleicht schon das erste Ärgernis, was es in der Vorgängerregelung DRS 10 gegeben hat, in Verbindung mit 274. Der alte Standard hatte nämlich eine Regelung, bei der empfohlen wurde, die Regelungen aus DRS 10 auch für den Einzelabschluss anwendbar zu machen. Und das wäre insofern ein Novum, weil unsere Standards ja eigentlich die Konzernrechnungslegung regulieren. Natürlich sind wir uns nicht zu schade und führen immer wieder an in den Standards, dass der doch so brillant ist, dass einem doch unmittelbar augenfällig sein muss, dass man den auch im Einzelabschluss anwenden kann. Aber hier reden wir natürlich nicht nur um Ausweis und Angaben, sondern hier reden wir handfest um Ansatz und Bewertung und damit hat das Ganze schon einen leicht anderen Schwung. Insofern hat man auch das erkannt und hat in DRS 18 praktisch eine Rückentwicklung vorgenommen und hat nicht mehr diesen Querbezug zum Einzelabschluss gesehen. Das heißt, die latente Steuerpflicht ergibt sich grundsätzlich aus 274, aber es gibt darüber hinaus natürlich auf der Konzernebene separate latente Steuer nach 306 sowie die zugehörigen Anhangangaben. Der Kreis der Unternehmen ist immer derselbe wie der, den wir sonst auch regulieren. Das heißt, konzernrechnungslegungspflichtige Unternehmen, die keinen internationalen Abschluss aufstellen, sowie Unternehmen, die unter das Publizitätsgesetz fallen. Wir haben, und das sehen Sie auf dieser Folie, zwei recht prägnante Punkte, die Frau Bultmann erwähnenswert erschienen. Zum Ersten die Frage, ob denn latente Steuern passivierungspflichtig als zu einer Verbindlichkeitsrückstellung nach 249 Absatz 1 führen, außerhalb von dem Anwendungsbereich von 274. Und es hier zwei gegensätzliche Auffassungen gab, einmal von der Bundessteuerberaterkammer und einmal vom IDW. Dieser Zielkonflikt ist nicht aufgelöst worden. Hier wäre die Frage, ob man sich positioniert oder ob man den Fall schlicht und einfach weiterhin offen lässt. Aber es gab damals tatsächlich die gegensätzlichen Auffassungen und der DSR hat an der Stelle den Punkt offen gelassen. Das zweite ist das mit der Ausschüttungssperre nach § 268 Absatz 8, wo es ebenfalls keine Regelungen gibt. Wenn man ganz konsequent das Temporary-Konzept verfolgen würde, müsste man wahrscheinlich auch etwas dazu sagen. Ja, weil an der Stelle Handels- und Steuerabschluss durchaus auseinandergehen können. Dann wäre die Frage, sollte man das regulieren oder sollte man es nicht regulieren? Frage 5, die Folie 5, ein Überblick über die Grundkonzeption und die Ansatzregelungen für aktive und passive latente Steuern. Die Grundkonzeption, wir folgen auch in DRS 18 nicht mehr dem alten Timing-Konzept, sondern dem Temporary-Konzept, haben also nicht einen G&V-Ausgang, sondern eine Bilanzbetrachtung. Es wird festgelegt, dass passive latente Steuern grundsätzlich ansatzpflichtig sind, während für aktive latente Steuern ein Wahlrecht besteht. Hier sehen Sie aber den entscheidenden Unterschied in der Diktion Einzelabschluss versus Konzernabschluss, denn es wird sehr wohl eine Ansatzpflicht für latente Steuern formuliert, sofern diese aus Konsolidierungsmaßnahmen resultieren. Ja, also das heißt, alles das, was aus dem Einzelabschluss hochgespült wird, das bleibt praktisch mit dem Ansatzwahlrecht belegt. Aber für alles das, was originär aus der Konzernrechnungslegung kommt, gibt es eine Ansatzpflicht, so die Logik von DRS 18. Auf den folgenden Folien 2, 3, 4, 5 und 6, das gibt es 7, 8, 9, gut, sehen Sie den einzelnen Teil weiter, also die einzelnen Vorschriften weiterhin aufgegliedert. Ich komme mal gleich zu dem, zu einem der Kernpunkte, nämlich zu der Frage, wie das mit den aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge aussieht, finden Sie auf der Folie 8. Hier gibt es eine Regelung in § 274 Absatz 1 Satz 4, dass der Verlustvortrag innerhalb der nächsten 5 Jahre realisiert werden muss, beziehungsweise mit der Realisierung gerechnet werden muss, ansonsten darf er nicht berücksichtigt werden. Hier haben wir definitiv eine Abweichung zu den IFRS, weil in IFRS 12 die Kappung mit 5 Jahren nicht vorgegeben ist. Das heißt dort, es muss damit gerechnet werden, dass diese entsprechenden Verlustvorträge durchholbar sind. Und wir haben einen stetigen Quell der Freude in der Diskussion mit verschiedenen Parteien, vor allen Dingen mit den Enforcern, weil die durchaus diese 5-Jahres-Regel auch für die IFRS-Abschlüsse als geregelt ansehen. Solange das deutsche Einkommensteuerrecht aber keine Kappung von Verlustvorträgen der Zeit nach vorsieht, sondern sagt, du kannst die unbeschränkt vorrollen, gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich das nicht ansetzen sollte, wenn ich nicht die Gewinnerzielungsabsicht grundsätzlich in Frage stehe. Das wäre praktisch das Gegenargument dazu. Hier geht es offensichtlich beim deutschen Gesetzgeber ein bisschen mehr um die Normierung, um das Vorsichtsprinzip. Ich möchte einfach nicht mit hoher Unsicherheit behandelt belegte Posten auf der Aktivseite ausweisen, deswegen die Kappung auf 5 Jahre. Wie diese 5 Jahre funktionieren, hat Frau Bultmann dann anhand eines Beispiels versucht darzustellen. Das erste Beispiel bezeichnet unbeschränkt vortragsfähige und aufrechenbare Verlustvorträge, die wir typischerweise halt in unserer Steuerjurisdiktion haben. In anderen Ländern, in der Schweiz oder auch in Amerika, ist das beispielsweise anders. Und sie bringt hier das Beispiel, dass passive latente Steuern in Höhe von 180 Geldeinheiten bestehen, aktive latente in Höhe von 60, was dann zunächst zu einem Passivüberhang kommt. Dagegen stehen die steuerlichen Verlustvorträge von 100. Der Passivüberhang bleibt dann bei 20. Das heißt, weil ich mehr passive latente Steuern als aktive latente Steuern haben, sollen die vollen aktiven latenten Steuern angesetzt werden. Ich kann mich noch an die Diskussionen erinnern, weil ich damals Mitglied im Deutschen Standardisierungsrat war. Also meistens verlässt mich da noch irgendwo meine Kenntnis, aber da kann ich mich daran erinnern, dass lange erwogen wurde, ob man nicht in irgendeiner Form einen Ablaufspiegel erstellen muss. Das heißt, dass ich an der Stelle eigentlich überlegen muss, nicht nur, wie ist die Gesamtsumme der temporären Differenzen, sondern auch, wie verteilen sich die jeweiligen Differenzen auf die einzelnen Jahresscheiben. Denn dann kann durchaus diese 5-Jahres-Kappungsgrenze auf einmal maßgeblich werden. Das wäre dann der Fall, wenn die passiven latenten Steuern womöglich griffen für Zeiträume 6 fortfolgende, aber die aktiven latenten im Grunde genommen fast alle auf die ersten 5 Jahre entfallen. Das ist im Grunde genommen ein bisschen anklingend in der nächsten Folie im Beispiel 2. Ausgangslage zunächst relativ ähnlich. Ich habe mehr passive als aktive latente Steuern, komme damit zu einem Passivüberhang von 60, habe jetzt nach wie vor aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 100. Hier gibt es aber die Zusatzinformation, dass 90 davon innerhalb der nächsten 5 Jahre durchgeholt werden müssen und die restlichen 10 wahrscheinlich erst nach 5 Jahren greifen. Das führt dann dazu, dass ich in der Rechnung halt nur 90 ansetzen darf, was dann dazu führt, dass ich nur einen verbleibenden Aktivüberhang von 10 habe und eben nicht von 20. Das ist, sage ich mal, jetzt so ein bisschen der Kompromiss zwischen dieser 5-Jahres-Regel, die nach 274 gefordert wird, und der einer eher ökonomischen Betrachtung, so würde ich es mal formulieren, für die sich die DSR damals entschieden hat. Er hat halt nicht generell gesagt, dass alles, was eine Laufzeit größer 5 Jahre hat, unberücksichtigt bleiben muss, sondern man hat an der Stelle mit Scheduling gearbeitet und hat sich überlegt, kann es durchaus sein, dass ich bestimmte passive oder aktive Unterschiedsbeträge trotzdem in Anrechnung bringe. Was man bestätigt hatte auf Folie 11 ist, dass ich Differenzen auf Outside-Basis nicht berücksichtigen darf. Und hat hier geregelt, dass Ergebnisse oder Differenzen aufgrund von phasenverschobenen Übernahmen aus Ergebnissen, aus Beteiligungen ebenfalls als Outside Basis qualifizieren und auch dort dann halt keine latente Steuern gerechnet werden dürfen, beziehungsweise in Ansatz gebracht werden dürfen. Es gibt dann auf den Seiten 12 und 13 ergänzende Vorgaben im Hinblick auf ertragsteuerliche Organschaft, Regelungen für Personenhandelsgesellschaften, bei denen das Ganze dann noch etwas komplexer wird. Der Grundansatz ist gleichwohl derselbe. Ich folge auch hier dem Temporary-Konzept, berücksichtige außerbilanzielle Hinzurechnungen und Abzüge. Das ist halt dem Umstand geschuldet, dass wir hier mit den Organschaften bzw. PHGs zu tun haben. Und schreibe dann ganz unten nur noch, dass es ein Wahlrecht zur Aufrechnung von aktiven und passiven latenten Steuern gibt und das Unternehmen ein einklagbares Recht zur Aufrechnung hat. Sie kennen die Regelung im Zweifelsfall aus IAS 12. Aufrechnen können Sie dann, wenn Anspruchsgegner jeweils identisch sind. Man müsste fairerweise eigentlich auch noch sagen, und das Timing identisch ist, das ist das, was eigentlich in dem ersten Spiegelstrich zum Ausdruck kommt. Also dieses einklagbare Recht zur Aufrechnung bedeutet, dass der Anspruch zum selben Zeitpunkt fällig sein muss wie die Verpflichtung. Ja, das ist praktisch die Regelung, die wir auch aus der internationalen Rechnungslegung durchaus kennen. Wenn man dann auf die Bewertung geht, Folie 14, dann ist der unternehmensindividuelle Steuersatz anzuwenden. Auch das ist in IAS 12 nicht anders. Die Frage ist in dem Zusammenhang zu stellen, ob es Diskontierungseffekte gibt und ob diese Diskontierung zu berücksichtigen ist. Hier hat der DSR geregelt, dass latente Steuern nicht abgezinst werden dürfen. Es gibt eine ähnliche Regelung in IAS 12, die aber sehr stark umstritten ist, denn der Hintergrund, warum es ein Abzinsungsgebot in IAS 12 gibt, ist eigentlich regelmäßig damit begründet worden, dass ich nicht weiß, wann der Umkehreffekt stattfindet. Und wenn ich den Zeitpunkt nicht kenne, auf den praktisch die Umkehr stattfindet, dann kann ich logischerweise auch keinen Diskontierungszeitpunkt ermitteln. Es gibt aber sehr wohl Fälle, wo ich den Zeitpunkt der Umkehr sehr genau kenne. Also wenn Sie beispielsweise an steuerrechtliche Änderungen denken, die sich auf verschiedene EK-Töpfe beziehen und deren Rollout im Grunde genommen festgelegt wird, wo ich Differenzen habe, die ich über 10 oder 15 Jahre in irgendeiner Form verteilen soll, dann weiß ich sehr genau, wie das Pattern aussieht. Klar führt das zu latenten Steuern und klar könnte ich den Umkehrungszeitpunkt verwenden. Und die Frage, die in dem Fall dann immer wieder gestellt wird, gilt das Abzinsungsverbot dann auch für diese Fälle? Ja? Weil eigentlich die Eingangsvermutung schon nicht zutreffend ist. Die überwiegende Meinung der Literatur ist, ja, das gilt auch dann, es ist schlicht und einfach apodiktisch geregelt. Ja, ob das ökonomisch sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber es ist jetzt hier schlicht und einfach als Arbeitserleichterung gedacht. Es ist bei uns gesetzlich vorgegeben worden, also steht so im HGB, steht auch so in der Richtlinie. Und man hat schlicht und einfach die IFRS-Regelung übernommen, aber wie gesagt, in den IFRS ist das immer wieder diskutiert worden, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, sollte man es dann nicht hier auch diskutieren, aber da es eben hart vorgegeben ist, es wäre schwer, gegen den Gesetzeswortlaut anzugehen. Man könnte natürlich eine Delege-Verrender-Regelung aufnehmen, so wie das früher mal war. Eine weitere Frage, die auch international bekannt ist, ist die Frage, ab wann sind Steuersatzänderungen, die im Gesetzgebungsverfahren diskutiert werden bzw. auf den Weg gebracht werden, wie bereits verabschiedet, zu behandeln. Es gibt in IAS 12 das Konzept von substantially enacted und die Frage ist, was genau heißt das eigentlich? Ja, liegt das dann vor, wenn die Bundesregierung ihren Gesetzgebungsentwurf ins Verfahren steuert? Ist es dann, wenn Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben? Ist es dann der Fall, wenn Herr Steinmeier seine Unterschrift runtergesetzt hat? Wann genau gilt es denn? Oder ist es erst dann, wenn es im Bundesanzeiger steht? Und in der ist 18, hat man eine Normierung vorgegeben, die, sage ich mal, eigentlich der vorherrschenden Praxis angenähert wurde. Man hat gesagt, also der Unterschriftsakt des Bundespräsidenten hat eigentlich nur noch deklatorischen Charakter und keine konstituierenden Charakter mehr. Das eigentliche Normgebungsverfahren ist abgeschlossen, wenn das Ganze durch die zweite Kammer durchgegangen ist. Es gibt natürlich immer mal wieder Fälle, bei denen der Bundespräsident seine Unterschrift verweigert hat. Und das sind auch durchaus Fälle im Steuerrecht gewesen. Also es gibt da durchaus auch Fälle, wo dann in der Tat eine Regelung halt nicht zu einem Enactment geführt hat. Aber das wird man wahrscheinlich hier eher als Ausnahmefall sehen. Der Regelfall ist eben der, dass das Gesetzgebungsverfahren dann als substanziell abgeschlossen gilt, wenn es den Bundesrat verlassen hat. Beide Kammern zugestimmt haben. Die Frage, wie Veränderungen von latenten Steuern zu erfassen sind, grundsätzlich ergebniswirksam. In IAS 12 wäre die Antwort, kommt drauf an, hängt nämlich davon ab, wie der zuliegende Grundsachverhalt gebucht worden ist, auf den die latente Steuer berechnet wird. Da wir das Konzept erfolgsneutraler Erfassungen aber eigentlich im Europarecht nicht kennen, es gibt kein OCI, stellt sich eigentlich die Frage nicht, sodass der Tenor ist, grundsätzlich rauscht mal alles durch die G&V. Es sei denn, dass es Sachverhalte gibt, die bei uns tatsächlich auch die G&V nie gestreift haben. Und die Beispiele sehen Sie hier zum Beispiel im zweiten oder im vierten Bullet. Das heißt, wenn Sie Sacheinlagenverschmelzungs- oder Unternehmenserwerbsgegenstände haben, beziehungsweise wenn nachträglich nochmal der Goodwill angepasst wird, weil ich Erwartungsänderungen im Zusammenhang mit dem Unternehmenserwerb habe, dann laufen diese Änderungen ergebnisneutral gegen die Anpassung des Buchwertes des jeweiligen Aktivums. Beim Ausweis, nicht weiter verwunderlich, grundsätzlich ein gesonderter Ausweis, sowohl was die Bilanz und die G&V ausgeht. Es wird ein Wahlrecht gegeben der Verrechnung. Bei dem IFRS wird man normalerweise sagen, es gibt eine Pflicht zur Verrechnung, nämlich dann, wenn ich halt gleiche Anspruchsgegner habe. Das Wahlrecht zur Verrechnung, sehen Sie hier, bezieht sich einmal auf die entsprechenden Differenzen aus den Unterschieden, die im Einzelabschluss bestehen, nach 274 in Verbindung mit 298. Und dann auch diejenigen, die auf HP2-Differenzen zurückgeführt sind, beziehungsweise auf Konsolidierungsmaßnahmen. Die Besonderheit ist hier, dass diese latenten Steuern zusammengefasst werden dürfen aus diesen gesamten Vorgängen. Das würde man unter IFRS anders regeln, aber hier ist es halt so vorgesehen, was dann den DSR dazu gebracht hat, Folie 17, drei alternative Ausweismöglichkeiten vorzuschlagen. Die Ausgangsdaten in einem sehr vereinfachten Beispiel, aber durchaus schon unter Einbezug der 5-Jahres-Regel. Mit ihren drei Alternativen, wie sie nun dastehen, also entweder ein Bruttoausweis oder aber einen teilweisen Nettoausweis oder einen vollständigen Nettoausweis. Es gibt dann Folie 18 eine Reihe von Pflichtangaben, die zu machen sind. Und dann einen Teil, der anempfohlen wird, bei dem ich mir im Augenblick nicht anmaße zu fragen, wie viele Unternehmen dieses Interesse einer besseren Information auch so sehen und deswegen die Angaben vornehmen oder nicht vornehmen. Das wäre vielleicht ein Punkt, den man dann mal nachgehen müsste. Wenn wir dann zum Schluss noch die wesentlichen Unterschiede zwischen DRS 18 und DRS 12 angucken. Ich denke, der erste Unterschied ist eigentlich nur ein deklaratorischer. Hier geht es in IAS 12 natürlich nicht nur um latente Steuern, sondern auch um laufende Ertragssteuerzahlungen. Es geht bei dem Ansatz von aktiven latenten Steuern gibt es einen Unterschied, weil nach IFRS eine Ansatzpflicht besteht und nicht nur ein Ansatzwahlrecht. Ich würde das in aller Fairness vielleicht nicht ganz so stark überbewerten. Also ja, es gibt eine Aktivierungspflicht für diejenigen, die halt echte Bewertungsinkongruenzen sind. Aber sobald wir dann in das Thema ungenutzte Steuergutschriften oder aktive Verlustvorträge, also aktive latente Steuern auf Verlustvorträge kommen, wird das häufig zu einem faktischen Aktivierungswahlrecht, auch wenn es eigentlich eine Aktivierungspflicht ist. Aber das ist, sag ich mal, die Erfahrung, die ich eigentlich aus meinem früheren Leben mitgebracht habe. Ansatzverbote, nicht so unterschiedlich. In beiden Fällen wird gleichermaßen geregelt, dass latente Steuern auf Outside Basis Differences grundsätzlich bestehen. In IAS 12 wird ferner noch geregelt, dass passive latente Steuern nur beim Erstansatz eines GOF berechnet werden dürfen. Das heißt, beim Standardfall, ich habe einen Geschäfts- oder Firmenwert, dass dann dieser nicht mit einem GOF belegt wird. Ich habe praktisch die latenten Steuern im Erstansatz der erworbenen Vermögenswerte und Schulden bereits berücksichtigt und berücksichtige sie dann nicht nochmal beim Ersteinsatz eines GOF. Steuerliche Verlustvorträge, Steuergutschriften und Zinsvorträge. Da hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir in DRS 8 die harte 5-Jahres-Regel beachten müssen. In IAS 12 das Wahrscheinlichkeitsgebot. Das Wahrscheinlichkeitsgebot, was mehr oder minder frei ausgeübt wird. In der Praxis kenne ich beide Fälle. Ich kenne Unternehmen, die eine Kappung schon deutlich früher vornehmen, beispielsweise bei 3 Jahren, weil das etwa ihrer Mittelfristplanung entspricht. Ich kenne aber auch Unternehmen, die bis anno tuck vorhersagen. In der Regel sind das Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so feste im Futter stehen und sagen, ich brauche jetzt gerade mal ein bisschen Ertrag. In DRS 18 wird die Betonung des Vorsichtsprinzips angebracht. Das ist nicht weiter verwunderlich. Das heißt, wenn ich die Realisierung einschätzen soll, dann habe ich das vorsichtig zu tun oder mit gebotener Vorsicht vorzunehmen. In DRS 18 findet sich eine Regelung dann auch für Zinsvorträge, die in IAS 12 so expressis verbis nicht steht. Das ist vielleicht im derzeitigen Steuerumfeld nicht so ganz uninteressant. Ja, wenn wir die 6%-Regelung im Visier haben, kann das eingedenk einiger durchaus lange dauernder Betriebsprüfung durchaus hier und da mal zu nennenswerten Erträgen führen. Und wenn wir dann derartige Punkte hätten und da steuerliche, also latente Steuern auf diese Zinsvorträge entfallen, dann könnte das durchaus mal zu größeren Beträgen führen. Das Thema Organschaften wird in IAS 12 nicht angesprochen. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil es hier eigentlich schon um eine Art Ergebnisverwendung geht. Das Thema Ergebnisverwendung wird in den IFRS grundsätzlich nicht angesprochen, sondern nur Ergebnisentstehung. Deswegen ein typisches Thema, was eigentlich nicht geregelt ist. Die Praxis formuliert daraus ein Wahlrecht. In DRS 18 wird vorgesehen, dass die Berücksichtigung beim Organträger erfolgt. Es sei denn, es gäbe Steuerumlageverträge, dann ist entsprechend dieser vertraglichen Gestaltung zu operieren. Ja, unsichere Steuerposition, ein durchaus aktueller Fall. Es gibt bei IFRIC 23, oder es gibt eine Regelung in den IFRS mit IFRIC 23, das sind bestrittene Steuersachverhalte, wo ein Unternehmen einen Sachverhalt, eine Transaktion in einer bestimmten Art und Weise für sich im Abschluss entschieden hat und nicht sicher ist, ob die Steuerverwaltung, die Betriebsprüfung, diesen entsprechenden Sachverhalt mitgeht. Hier stehen also drohende Nachzahlungen oder auch mögliche Erstattungen im Raum. Das geht ja in beide Richtungen, aber typischerweise sind es dann wohl Nachzahlungen. Hier regelt IFRIC 23, dass ein Unternehmen bei den Steuerbehörden vollständige Kenntnis über den Sachverhalt unterstellen soll. Das ist eine ziemlich heikle Kiste gewesen, weil man sagt, okay, wenn ich also schon in irgendeiner Form etwas gemacht habe, jetzt formuliere ich es mal ein bisschen arg deutlich, das auf Kante genäht ist. Ich nehme mal irgendeine Steuergestaltung vor, bei der ich weiß, dass es Vorbehalte gibt und dass es bestimmte Steuerbehörden in der Bundesrepublik gibt, die gegen diese Maßnahmen geklagt haben und dass es vielleicht im Augenblick auch noch kein Finanzgerichtsurteil gibt. Ich mich dann für den gleichen Sachverhalt entschieden habe und für die Behandlung, dann kann ich mich nicht darauf berufen, dass die Betriebsprüfung ja bei mir noch nicht gewesen ist und dass sie das wahrscheinlich nicht entdecken werden. IFRIC 23 fordert mir ab, dass ich unterstellen soll, der Fiskus habe vollständige Kenntnis. Was dann, sage ich mal, im Endeffekt fast einer Selbstanzeige gleichkommt. Ja, ich muss im Grunde genommen im Anhang aufdecken, dass ich da etwas gemacht habe und stoße im Zweifelsfall so die Behörden erst darauf, dass bei mir ein ähnlicher Fall vorliegt. Aus diesem Grunde war diese Regelung auch relativ umstritten. Sie ist aber auf der anderen Seite in gleicher Weise auch unter US GAAP bekannt gewesen. Dort hat es den gleichen Aufschrei gegeben. Mittlerweile stellt man fest, genügend Möglichkeiten, das Ganze so geschickt darzustellen, dass der Fiskus vielleicht nicht unbedingt weiß, in welche Art und Weise oder um welchen Thema, auf welches Thema es sich dreht. Wir haben hier keine Regelungen in DS 18 und das wäre durchaus ein Sachverhalt, wo man mal überlegen könnte, ob man gegebenenfalls sich dazu auch äußern wollte. Ich kann mir vorstellen, das zu tun. Ich kann aber auch mir vorstellen, dass es gute Gründe gibt, das nicht zu tun. Ich möchte an der Stelle vielleicht nur einen Punkt noch ergänzend anbringen. Wir haben unter IFRS jetzt gerade gestern eine Interpretation herausgehängt, die erste Interpretation des DRSC, zu einem Sachverhalt, der im letzten Jahr bei IFRIC anhängig wurde, wo man gefragt hat, ich hatte das glaube ich auch schon berichtet, wo steuerliche Nebenleistungen und Strafen auszuweisen sind. Das IFRIC hat an der Stelle sich nicht groß geäußert, weil sie gesagt haben, wir überblicken nicht 200 verschiedene Steuerjurisdiktionen. Nur zwei Dinge kann ich definitiv sagen. Erstens, es ist keine Accounting Policy Choice. Und zweitens, du musst deine Regelung, die du da findest, per Judgment ermitteln und dann konsistent anwenden. Daraufhin haben wir uns für den deutschen Steuerrechtsraum mit der Frage eingehend beschäftigt, haben nach einigem Hin und Her final entschieden, dass das kein Steuerergebnis ist, haben also gesagt, die Betonung liegt auf dem Wort oder auf dem Attribut Nebenleistungen und nicht steuerliche Nebenleistungen. Das mag eine formelle Betrachtungsweise sein und sicherlich ist das auch ein weiterer Grund, warum man das so sehen kann. In der AO steht abschließend formuliert, was Steuern sind und was Nebenleistungen sind und man könnte allein deswegen schon sagen, dass steuerliche Nebenleistungen eben nicht unter dem Steuerparagrafen stehen und deswegen halt keine Steuern sein können. Aber damit haben wir nicht aufgehört, sondern wir haben uns dann auch ein paar weitere Gedanken gemacht zur Ökonomie, zu der Frage, welcher Charakter dem Ganzen eigentlich zukommt und sind eigentlich danach darauf gekommen, dass die Abhängigkeit zum versteuerbaren Gewinn eigentlich bei steuerlichen Nebenleistungen nicht gegeben ist, sondern dass die regelmäßig irgendwo einen Zinsschaden ausgleichen sollen oder in irgendeiner Form ein Versäumnis, irgendeinen Tatbestand, der mit dem Besteuerungsverfahren zu tun hat, aber nicht so sehr mit der Besteuerungs- oder Bemessungsgrundlage. Und deswegen geurteilt, dass diese Ergebnisse halt nichts im Steuerergebnis zu suchen haben. Wenn man das jetzt weiter untersucht, könnte man daraus eine ganze Menge an Fragen ableiten. Die erste Frage wäre, wenn das nichts im Steuerergebnis zu suchen hat, dann hat es wahrscheinlich auch nichts in der Steuerrückstellung zu suchen. Ja, also könnte man auch eine Frage für den Bilanzausweis stellen. Man könnte ferner die Frage stellen, wie sieht das Ganze in der Kapitalflussrechnung aus? Und man könnte die Frage stellen, neben dem Negativ, in der Negativaussage, wo es denn nicht hingehört, könnte man auch die Frage stellen, ja, wo gehört es denn dann hin? Der IFRS-Fachausschuss hat sich an der Stelle, ich will nicht sagen, ein bisschen leicht gemacht, aber er ist bei der Ursprungsfrage geblieben, nämlich festzustellen, gehört es in den Steuerausweis, ja oder nein, oder darf es da stehen? Und er hat gesagt, nein, es darf nicht drin stehen, ohne vorzugeben, wo es denn hingehört. Wir haben die Frage ja hier auch schon mal diskutiert, haben festgestellt, dass es eigentlich eine breite Übereinstimmung gibt, die praktisch in die gleiche Richtung geht, dass es eigentlich nicht ins Steuerergebnis gehört. Gleichwohl gibt es Kommentarmeinungen, die das anders sehen. Die Frage ist, will man das, wenn man schon einen Standard zu DRS 18 macht, tatsächlich auch regeln? Ich verweise allerdings darauf, dass der Standard DRS 18 latente Steuern heißt und eben nicht Ertragssteuern, anders als IRS 12. Insofern wäre die Frage, hat das dann hier überhaupt ein Anwendungsbezug. Aber man kann sich ja zumindest mal mit der Frage befassen. Last but not least, wie sieht das aus mit der Saldierung? Ich hatte es vorhin schon gesagt, nach IFRS haben Sie grundsätzlich kein Wahlrecht. Das heißt, wenn Aufrechnungstatbestand gegeben ist, nach Zeit und nach Anspruchsgegner, dann müssen Sie saldieren. Im HGB ist hier ein Wahlrecht. Das Thema, was wir vorhin mit DRS 3 hatten und möglichen Querbezügen in anderen Standards, in diesem Fall in DRS 20, haben wir hier auch. Es gibt zwei Standards, DRS 23 und 25, wo das Thema latente Steuern ebenfalls auftaucht, allerdings unterschiedlich geregelt. In DRS 23 wird das Thema latente Steuern angesprochen, es gibt aber einen Rückverweis auf DRS 18, was für uns dann bereits als Merkposten bedeutet, dass wenn wir jetzt an DRS 18 irgendetwas machen sollten, dass wir uns dann im Zweifelsfall die Regelung in 25 nochmal angucken und Folge ändern müssten. Anders abgebogen sind wir in DRS 25, wo ein Sachverhalt angesprochen wird, der sich auf latente Steuern bezieht, der nicht in DRS 18 geregelt ist, sondern nur in DRS 25 geregelt ist. Hier könnte man sich überlegen, ob man Konsistenz wahrt und die Regelung aus 25 rausholt und sie dann in DRS 18 packt, damit der Standard wirklich sich einheitlich mit DRS 18 mit Latentensteuern befasst und in 25 dann nur den Verweis auf DRS 18 macht. Also praktisch die gleiche Regelungsform, wie wir es auch in DRS 23 haben. Das mal so im Schnelldurchgang, das, was Ihnen Frau Bultmann vorgelegt hat, verbunden mit der gleichen Frage, die Herr Schmidt Ihnen vorhin gestellt hat, ist Ihnen das Hinweis genug dafür, dass Sie sich mit DRS 18 befassen wollen? Und wenn ja, in welcher Form? Dann bitte ich um Wortmeldungen.
Ich hatte im Nachgang zu unserer letzten Sitzung auch mal einige unserer großen HGB-konzernbilanzierenden Unternehmen angesprochen und im Gegensatz zu DRS 3 hier auch doch einiges an Rückmeldungen mit Themen bekommen. Vor dem Hintergrund, wir sollten es auf jeden Fall diskutieren und ich denke auch, dass an der einen oder anderen Stelle Anpassungsbedarf besteht.
Ja. Wenn Sie sagen Bedarf, darf ich das noch insofern an einer Klarstellung fragen, Bedarf, weil etwas aus heutiger Sicht fehlerhaft geregelt ist oder unzweckmäßig geregelt ist oder inkonsistent geregelt ist mit anderen Standards?
Die Frage ist, was bedeutet fehlerhaft? Oder der Punkt, also ein Punkt, der, aber das ist, denke ich, offensichtlich, der ganz oft in der Kritik steht, ist natürlich die Überleitungsrechnung, die in, ich glaube, 66, 67 bedingt gefordert wird. Nennen wir es bedingt, weil es ja immer auf den Informationsnutzen ankommt. Das ist beispielsweise ein Thema, das auch seitens der Prüfer ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Manche sagen, ja, okay, wissen wir, das geht übers Gesetz raus, ist kein großes Thema, fällt mehr oder weniger unter den Tisch. Bei anderen steht es definitiv im Prüfungsbericht, weil es ein Verstoß gegen gegen DRS-Regelungen ist, wenn man es nicht macht. Und allein vor dem Hintergrund sollten wir zumindest den Verbindlichkeitscharakter dieser Regelung darstellen. Insofern Inkonsistenz, nennen wir es eine übers Gesetz hinausgehende Regelung, die wir als de facto verpflichtend fordern. Ich würde es als inkonsistent mit dem Gesetz ansehen. Und wie gesagt, noch ein paar kleine Themen, wo auf jeden Fall Klarstellungsbedarf besteht.
Also ich stimme dir zu, Klarstellungsbedarf oder kleinere Eingriffe. Ich glaube, in der Praxis oder so, mein Eindruck ist so, man hat sich jetzt an dieses Konzept gewöhnt, auch gerade was in Bezug Werthaltigkeitsnachweis, Passivüberhang, wie verrechne ich nicht. Wenn man da jetzt eingreift, vor dem Hintergrund, dass es eben gerade nicht nur Ausweisfragen sind oder sondern massiv auch ergebniswirksam, sollte man sehr behutsam, wenn überhaupt, vorgehen und nicht das ganze Konzept, wie verrechne ich meine Passivüberhänge oder ich kann es gerade auch sagen, gerade in der Versicherungswirtschaft, Solvenzbilanz haben wir auch ein Riesenthema gehabt, wie geht man denn da um, da haben wir klassischerweise Passivüberhänge jetzt so in den Anfangszeiten aufgrund von Übergangsmaßnahmen der Rückstellungsberechnung. Das war ein Riesenthema, da hat man sich jetzt auch irgendwo auf eine Praxis geeinigt oder pendelt sich so langsam ein, merkt man auch in den Prüfungen, dass man in dieses Konzept fundamental nicht eingreifen sollte.
Ja, ich kann dem zustimmen, dass das Grundkonzept, da würde ich jetzt auch so sehen, kein fundamentaler Eingriff notwendig. Tatsächlich würde ich aber sagen, gerade das, was Frau Bultmann hier auch rot angemerkt hat, diese beiden, sagen wir mal so, Lücken, ne, die wir haben zurzeit. Das ist die Ausschüttungssperre, ist jetzt ja gar kein Thema, nur für latente Steuern, aber da wahrscheinlich am sinnvollsten wahrscheinlich zu regeln, in meinen Augen. Und diese beiden Nicht-Klarheiten oder das, was ein bisschen schrittig ist, ob man nun da jetzt grundsätzlich auch im Einzelabschluss nach 249.1 HGB hier das regeln muss, die Pflicht für die passiven latenten Steuern, ja oder nein. Also das behaupten, ist eine Regelungslücke oder da könnte man zumindest das klarstellen. Die steuerliche Überleitungsrechnung, kenne ich jetzt selber auch quasi, ist nicht beliebt. Also wenn wir hätten da jetzt auch, wir machen sie, nicht? Also aber ich persönlich würde sie auch jetzt nicht unbedingt befürworten weiterhin, aber gut, sie hat die zurzeit geregelt, aber da wäre ich jetzt auch eher für ein künftiges Wahlrecht als derzeitiges, was ich schon so sehe, auch der Pflicht, wo man dann durchaus mit einem Vermerk im Prüfungsbericht rechnen müsste, wenn man sie, ich glaube, sehr viele Unternehmen machen es nicht und sehr viele Unternehmen haben auch diesen Vermerk im Prüfungsbericht. Aber grundsätzlich wäre halt da eine Überarbeitung in meinen Augen schon sinnvoll für diesen Standard.
Also anschließend daran ist eigentlich nur zusammenfassend zu sagen, wir müssten wie in allen anderen Standards nochmal genau gucken, ob der in bestimmten Stellen halt über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Und wenn dem so ist, muss man halt gucken, inwieweit wir das halt eine Empfehlung ändern oder halt anpassen, damit wir hier auch konsistent zu den anderen Vorgehensweisen sind.
Also ich kann da jetzt eigentlich nur zustimmen. Ich fand die Idee ganz gut, oder die würde ich noch reingeben, schon mal abzufragen bei Ihren Verbands- oder Mitgliedsunternehmen, ob man das nicht im Rahmen eines CFO-Calls, glaube ich, den Sie auch noch machen, bei DSC auch nochmal, also wenn man das aufs Arbeitsprogramm nehmen, auch nochmal da nachfragt, ob es da offene Themen gibt, die Darstellung bedürfen, nochmal der Verfeinerung etc. Aber ansonsten stimme ich dem auch zu. Also, habe ich vorhin ja schon erwähnt.
Nur zur Klarstellung, also die Chief Accountants Calls, die wir machen, beinhalten ausschließlich die IFRS-Bilanzierer, nicht die HGB-Bilanzierer. Die müssten wir eigentlich fragen, aber da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon mal festgestellt, dass es schwierig ist, die in irgendeiner Form ausfindig zu machen. Es gibt natürlich jede Menge Unternehmen, deswegen glaube ich, kommen wir an der Stelle schneller zum Zug, wenn wir das über die WP-Gesellschaften routen. Nicht? Beziehungsweise über die Verbände, die im Verdacht stehen, dass sie eben jede Menge HGB-Bilanzierer haben. Da ist das wahrscheinlich einfacher. Das können wir aber beispielsweise auch über Bankenverbände oder bei Ihnen über den Versicherungsverband nochmal abfragen, sowie über den BDI im Zweifelsfall. Ja. Aber das wäre sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Was das Thema mit den beiden Kreuzen angeht, die auf Folie 4 sind, ist das natürlich eine heikle Angelegenheit. Wir könnten die, also wenn wir sachlich einen Standard machen würden zu latenten Steuern, würde ich sagen, klar gehört das da inhaltlich mit rein. Aber wir dürfen da, glaube ich, eins nicht vergessen. Es sind eigentlich latente Steuern im Konzernabschluss. Ja, und ich meine, wenn wir den Standard jetzt neu verschicken würden, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir aufgefordert werden von der Regierung, dieses entsprechende Suffix da anzubringen. Ja, und damit wird auch relativ klar, wir wollen nicht, dass ihr hier in irgendeiner Form euch zum Einzelabschluss äußert. Und wenn wir zu der Frage kommen, wie sieht das aus mit einer Ausschüttungssperre im Konzern, dann muss man sagen, gut, der Konzern schüttet halt nichts aus, ja. Das sind die Gesellschaften, die unten drunter sind, und zu denen sollen wir uns ja eigentlich nicht äußern. Ja. Die Frage ist natürlich, inwieweit man das sachgerecht tatsächlich ausblenden kann. Kann ich mich wirklich alleine nur mit den latenten Steuern beschäftigen, die auf Ebene der Konsolidierungsebene entstehen, also entweder durch Konsolidierungsmaßnahmen oder durch Umbewertungen? Klar kann man das machen, die Frage ist, fehlt dann aber nicht irgendetwas? Fehlt nicht insbesondere etwas, was von unten hochgespült wird? Und da taucht die Frage dann natürlich zwangsläufig wieder auf. Nur ich glaube, wir müssen uns einfach der Tatsache bewusst sein, dass das letztes Mal einen erheblichen Aufschrei erzeugt hat, als wir gesagt haben, hier äußern wir uns zum Thema Einzelabschluss. Weswegen es eben dann in DS 18 nicht erfolgt ist.
Wobei man natürlich auch den Weg gehen kann wie bei der Währungsumrechnung. Den Weg, dass man sagt, naja gut, in einer HB1-Anpassung etc. könnte man das so interpretieren, also Stichwort zum Beispiel Verbindlichkeitsrückstand oder ähnliches. Also es wäre so eine Art Zwischenlösung, wenn man es angehen wollte.
Zum Thema steuerliche Überleitungsrechnung. Ich sag mal, das ist nicht nur für HGB-Bilanzierer ein steter Quell der Freude, sondern für IFRS-Bilanzierer natürlich gleichermaßen. Auf der anderen Seite bekommen wir auf der IFRS-Welt regelmäßig zurückgespiegelt, dass das ein sehr, sehr wichtiges Analysetool ist. Hier würde ich wiederum die Frage stellen, ist es das für HGB-Bilanzierer gleichermaßen? Ja, also ich sag mal, dass eine sinnvoll erstellte Überleitungsrechnung einen bestimmten Aussagecharakter hat, das glaube ich, kann man kaum bestreiten. Also wenn ich eine Überleitung habe
von fiktiv gerechneten zu tatsächlich gezahlten Steuern, wer kann da schon was dagegen haben? Ich meine, wir machen Überleitungen in der Segmentberichterstattung genauso, um interne und externe Zahlen irgendwo übereinzukriegen. Die Frage, die ich hier stellen würde, ist, gibt es in DAS 18 gegebenenfalls einen guten Grund, von diesem Konzept abzuweichen oder es eben als nicht verbindlich anzugeben, nicht nur vor dem Hintergrund, dass wir über das Gesetz hinausgehen, sondern wiederum vor dem Hintergrund, dass der Adressat des Konzernabschlusses in der HGB-Welt ein anderer ist als der in der IFRS-Welt. Ja. Also das würde ich schlicht und einfach noch einmal zur Diskussion stellen. Und wenn wir dieser Meinung sind, dann müssten wir im Zweifelsfall nochmal überlegen, wer ist der Kernuser eigentlich? Und wenn das im Wesentlichen dann finanzierende Banken sind, dann müssten wir im Zweifelsfall dort mal einen etwas größeren Umschlag machen und fragen, okay, nützt ihr das eigentlich? Ja, freut ihr euch nur daran, dass der Anhang so dick ist oder macht da auch irgendwas mit den Zahlen, die da drin stehen?
Ich kann das nur bestätigen. Ehrlich gesagt, es ist für den Ersteller manchmal ganz förderlich, mal zu gucken, wo sind eigentlich die Differenzen, ne? Habe ich irgendwie Probleme eigentlich mit meinen latenten Steuern? Das macht schon Sinn, das sogar so als Check, ne? Als Abstimmbrücke. Aber für den eigentlichen Adressatenkreis, das ist also unsere Erfahrung auch, das ist nicht unbedingt erforderlich oder beziehungsweise die sind auch überfordert in dem Falle.
Also vielleicht ein bisschen so als Diktion going forward. Also ich sehe ja ein, dass der HGB-Fachausschuss bislang viele der Diskussionen geführt hat vor dem Hintergrund, ist etwas verpflichtend oder ist etwas ein Wahlrecht, gehen wir über das Gesetz hinaus, gehen wir nicht über das Gesetz hinaus. Ich habe dort eine leicht andere Sichtweise vielleicht als meine Vorgänger darauf, weil ich sage, dass das Gesetz Minimumvorschriften hat und ein Standardsetzer nicht nur die Aufgabe hat, um bestimmte Rechtsbegriffe auszulegen, sondern durchaus auch Best Practice oder höherwertige Standards setzen kann. Und die schließen für mich dann mal prima facie nicht aus, dass ich auch über das Gesetz hinausgehe. Ob ich das verpflichtend mache oder als Wahlrecht mache, ist dann eine zweite Sache. Aber ich könnte mir durchaus auch Dinge vorstellen, wo ich sage, hier ist etwas so eklatant wichtig, dass ich eine Pflicht formuliere, selbst wenn das Gesetz das Thema nicht anspricht oder ein Wahlrecht lässt. Also da würde ich mich nicht vorscheuen. Ich würde die Diskussion eigentlich eher auf eine andere Betrachtungsebene zurückführen, nämlich auf die Frage, wem nützt das? Ja, wer ist der Adressat dieses Abschlusses? Da werden wir in vielen Dingen wahrscheinlich genau zur selben Antwort kommen, ja, weil vermutlich der Normengeber eben diesen externen Adressaten im Blick gehabt hat, der für einen HGB-Abschluss ein anderer ist als für einen anonymen Kapitalmarkt. Aber ich denke, ich würde immer tatsächlich von der User-Sicht kommen und sagen, für wen machen wir eigentlich diese ganze Übung? Abgesehen davon, dass es Selbstinformationen gibt, ich Abstimmbrücken bekomme, das ist alles gut. Ja, aber die eigentliche Publizität mache ich ja für irgendjemanden da draußen. Und ich möchte wissen, wer ist das da draußen und nutzt hier diese entsprechenden Informationen. Und wenn er sagt, das ist nice to know, aber eigentlich brauche ich es nicht wirklich, dann kann das ein durchaus entscheidendes Merkmal sein, warum ich sage, konzeptionell mag das ja durchaus sinnvoll sein, aber wenn es keinen interessiert, dann kann ich auch darauf verzichten. Also ich würde einfach den Zungenschlag versuchen, ein bisschen anders zu drehen. Aber letztlich haben Sie die Hoheit über die Standards. Das ist Ihre Maßgabe, aber meine Diktion wäre eigentlich eine leicht andere.
Vielleicht noch ein Punkt, der mir auch von mehreren zurückgespielt wurde. Das müssen wir überlegen, wie wir das insgesamt handhaben wollen. In DRS 25 haben wir jetzt schon vergleichsweise viele Beispiele hinten reingepackt. Es gab ja die verschiedensten, ich bin ja jetzt schon ein bisschen im Fachausschuss, wir hatten mehrere Kehrtwenden, wir hatten mal gesagt am Anfang, Beispiele sind gut. Dann hieß es irgendwann, Beispiele sind schlecht, weil irgendjemand denkt dann, das ist quasi verpflichtend, also nehmen wir sie wieder raus, dann machen wir es wieder. Ich hatte jetzt gerade im Zusammenhang mit DRS 18 mehrfach die Bitte, packt doch Beispiele rein, um das Ganze irgendwo ein bisschen plastischer, ein bisschen handhabbarer, ein bisschen griffiger zu machen. Das wäre aber eine Grundsatzentscheidung, die wir dann treffen müssten. Wollen wir das? Wollen wir einen Standard gerade hinten in der Begründung stärker mit Beispielen anreichern oder wollen wir das de facto eher nicht? Sind aber auch Beispiele drin in dem 18. Richtig, kann man aber, glaube ich, schon noch deutlich steigern. Vor allem, das sind jetzt, glaube ich, eigentlich nicht die Fälle, wo ich ein großes praktisches Problem gesehen hätte. Das, wie man verrechnet, ja, das ist
alternativlos. Sie sagen, es ist alternativlos. Damals im Übergang von 10 auf 18 war das nicht alternativlos. Also deswegen hat man es gemacht. Wahrscheinlich gilt hier tatsächlich das, was Frau Nikolic gesagt hat. Mittlerweile ist es eingespielt, es ist auch irgendwo verdrahtet und damit gibt es eigentlich das Problem von damals nicht mehr. Die Frage, ob man Beispiele in den Standard einfügt oder nicht, kann man natürlich grundsätzlich lösen, man kann sie aber auch fallabhängig lösen. Ja, also all diejenigen Standards, die extrem technisch sind, ja, oder sagen wir mal, ein hohes Fehlerpotenzial bergen, bei denen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar sinnvoll ist, in irgendeiner Form ein Anwendungsbeispiel zu bringen, was dann aber nicht so generisch sein sollte, dass es auch wieder zu simplistisch ist und keinem hilft. Dann muss man vielleicht in irgendeiner Form ein Beispiel wählen, was wirklich praxisnah ist. Aber ich hätte jetzt mal prima facie gesagt, ich würde es nicht von vornherein ausschließen. Ja? Und ich meine, alle Überlegungen, in welcher Form wir sonst diese entsprechende Kenntnis und das Volk streuen, führt wahrscheinlich nicht zu einem anderen Anwendungscharakter. Also ich kann Ihnen berichten, wir haben im Augenblick unter IFRS genau die gleiche Diskussion. Ob etwas in den illustrierenden Beispielen steht, in der Basis for Conclusion, als IFRIC-Agenda-Entscheidung, als Lehrmaterialien, als Speech von irgendjemandem auf einer Konferenz. Ja, es gibt so viele verschiedene Verlautbarungen, mit denen irgendjemand aus der Organisation irgendetwas sagt. Ich stelle mir die Frage, ist beim Preparer eigentlich bekannt, dass das einen unterschiedlichen Verpflichtungsgrad hat? Und ich vermute mal, nein. Und wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann würde ich jetzt auch nicht unmittelbar eine Hürde einziehen und da unterschiedliche Verpflichtungsgrade draus machen. Ich würde mir eher überlegen, macht es vielleicht Sinn, das eine oder andere Beispiel nicht hinten in der Begründung zu haben, sondern eher vorne, weil es nämlich sonst nicht abgedruckt wird im Bundesanzeiger. Das wäre für mich dann eher die Frage. Aber no. Aber ich sag mal, dass man das Thema mit aufruft und sagt, sollen wir hier in irgendeiner Form Beispiele mit ranbringen, da müssten wir dann vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen genauer hören, wo wird denn Erläuterungsbedarf für sinnvoll erachtet. Also wenn es nicht diese Beispiele mehr sind, sollen wir die dann rausnehmen, sollen wir andere einfügen zu diesem Thema, zu anderen Themen. Das müssten wir vielleicht dann nochmal erörtern. Gut, weitere Anmerkungen. Also ich glaube, es war relativ deutlich rauszuhören, schon bei der ersten Diskussion, ja. Das hier ist dann vermutlich ein Projekt mit Prio 1, ja? Ja, wenn wir schon priorisieren müssen, ich habe gesagt, wir sind eigentlich nicht in der Not, ja, so viele Projekte haben wir momentan nicht. Also wir können, denke ich, ohne weiteres die beiden Projekte aufnehmen, zumal nicht zu erwarten ist, dass die Projektmanager identisch werden. Also da gibt es sicherlich auch bei der Erstellung der Unterlagen keinen Ressourcenkonflikt. Aber ich wage mal die Prognose, dass das hier wahrscheinlich ein Projekt ist, was uns etwas länger als nur 2-3 Sitzungen beschäftigen wird. Wenn man das dann also wirklich sauber durchdenken sollte. Gut. Zum weiteren Vorgehen. Also ich denke, was wir immer machen können, ist, dass wir entlang der einzelnen Teile von DRS 18 entlang gehen und schlicht und einfach uns fragen, müssen wir in irgendeiner Form etwas anpacken, haben wir hier noch den richtigen Fokus? Das ist wahrscheinlich ein relativ einfaches Vorgehen, um zunächst mal die Themen herauszufiltern, an die wir rangehen müssen. Das heißt, ich würde mich momentan mal eher so ein bisschen von der Schriftfassung des Standards entfernen und einfach die Inhalte aufrufen, um zu sehen, müssen wir hier in irgendeiner Form etwas anpassen. Es wäre an der Stelle dann für uns, glaube ich, hilfreich, wenn die Rückmeldung, die Sie bekommen haben über Ihre Verbände, über Ihre Unternehmen, aber vielleicht auch über Ihre Datenbanken in den Häusern, uns Hinweise geben könnten, zu welchen dieser Themenstellung, wenn ich mal auf die Gliederung in zwei gucke, also zu diesen 6 Punkten, wo Sie in irgendeiner Form Fragestellungen bekommen haben. Ja, dass wir die dann direkt damit einbauen können. Das würde uns, glaube ich, das Vorgehen schon ein bisschen erleichtern. Okay, ich glaube, das ist das, was wir für heute erreichen wollten. Also wesentliches Thema war ja festzustellen, wollen wir ein Projekt dazu aufnehmen? Das war, glaube ich, relativ eindeutig. Dann machen wir das auch so und dann werden wir das nächste Mal dafür auch etwa einen 2-Stunden-Slot reservieren, dass wir schon mal so eine erste grundsätzliche Befassung machen.
Das heißt, die Daten nehmen wir verbunden?
Das wäre hilfreich, vielleicht parallel an Herrn Große, ja, der Sparringspartner ist, der aber auch demnächst dann in Urlaub geht, den er verdient hat. Aber nur, dass es halt nicht hinten runterrutscht und vielleicht nehmen Sie einen von uns beiden auch noch mit auf oder Frau Barmann oder so. Das wäre hilfreich. Gut, gibt es sonst noch irgendetwas zu diesem Tagesordnungspunkt 5? was wir besprechen müssten. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich auch den schließen und damit schließe ich auch den öffentlichen Teil der 38. Sitzung für Frau Barmann.